Sehr geehrter, lieber Herr Präsident, Professor Reinitzer, für die Einladung, selbstverständlich für die freundlichen Worte. Und in der Tat, ich habe dem Programm entnehmen können, an welcher hochkarätigen Veranstaltung ich teilnehmen darf mit meinem Vortrag. Und dafür danke ich Ihnen. Meine Damen und Herren, Wegstrecken europäischer Gedächtnisse ist das Thema des heutigen Abends. Die Überlegungen dahin, wie ich meinen Gegenstand aufnehme, wie ich ihn beginne, es lag nahe, den europäischen Gegenstand anhand seiner Aktualität anzusprechen. Vor allem aufgrund der lastenden Schuldenkrise und dies bei einer gemeinsamen europäischen Währung. Die gemeinsame europäische Währung bringt es an den Tag. Sie lässt nämlich gerade die Unterschiede, die in Europa bestehen, zwischen den unterschiedlichen politischen, sozialen und ökonomischen Kulturen stärker hervortreten, als dies vielleicht vor 10, 20 Jahren erwartet worden war. Jedenfalls wird sichtbar, dass die Tugenden, die in Europa verbreitet sind, oder die sogenannten Sekundärtugenden, eben auseinandertreten. Dies ist die Verschiedenheit Europas, die immer gelobt wird, erweist sich hier nicht unbedingt als ein Segen der Europäizität. Es stellen sich nämlich dabei, eben aktuell gesprochen, Fragen der europäischen Architektur und der europäischen Statik neu. Waren die Vorstellungen, die an der Wiege Europa standen und letztendlich so etwas wie einen Staatenbund im Blick hatten oder sogar darüber hinaus, waren diese Vorstellungen nicht selbst nationalstaatlich imprägniert? Hatten sie vielleicht die Modelle und die Vorstellungen der deutschen Einigung im 19. Jahrhundert zur Grundlage? Oder sollte Europa vielleicht etwas anderes sein, was auch mit der deutschen Geschichte und mit der deutschen Geschichtserfahrung in Verbindung steht, eher ein Koordinationsmodell, analog dem Alten Reich, dem Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation, das von Napoleon im Jahre 1806 aufgelöst worden war. Hier und heute, an diesem Abend, meine Damen und Herren, soll es nicht, jedenfalls nicht wesentlich, um das institutionelle Europa gehen, das Europa der Europäischen Union, sondern mir geht es heute darum, Europa als ein topografisches Milieu zu schildern, ein topografisches Milieu konstituiert aus unterschiedlichen historischen Gedächtnissen und historischen Erfahrungen. Sie sind in der Tat, dieses topografische Milieu ist der Humus, aus dem sich das institutionelle Europa nährt, sicherlich. Aber dennoch sprechen wir über zwei verschiedene Dinge, die letztendlich in einen gemeinsamen Zusammenhang gehören. Ich möchte mit einer Überlegung beginnen, die im europäischen Kontext, im Diskurs über Europa nicht gerne gehört wird. Nämlich die Überlegung, dass an der Wiege Europas eine Konstellation stand, die wir den Kalten Krieg nennen. Der Kalte Krieg, so etwas wie ein Geländer, eine Stütze der parallel hierzu laufenden europäischen Integration, in der Tat beginnend mit jenem amerikanischen Marshallplan des Jahres 1947. Sicherlich, es ist immer wieder die Rede davon, von den großen alten Männern, die Europa gleichsam befördert haben. Jene große Rede von Churchill in Zürich im Jahre 1946, als er die Vereinigung Europas einforderte. Aber damals war Churchill eben nicht mehr Premierminister in Großbritannien gewesen, sondern ein Privatmann, der sich Gedanken darüber machte, durchaus in englischer Tradition, was aus der Balance in Europa werden sollte, die Großbritannien historisch immer die Möglichkeit eröffnet hatte, eben jenseits Europas wirksam zu sein. England, das eben von Europa ist, aber eben nicht in Europa war. Oder die drei großen Gründungspersönlichkeiten Europas, die uns alle bekannt sind. Sie stammten aus dem alteuropäischen Milieu. Tatsächlich repräsentierten sie die Erfahrung an den Rändern ihrer Nationalstaaten. Personen, die einer Alterskohorte angehörten, die, wenn wir den Anthropologen glauben wollen und das Gedächtnis einer Generation ermessen, wir 50 Jahre auch weiter zurückgehen sollten, um eben jenes mündliche Gedächtnis, das an die Person herangetragen wird, mit zu bedenken. Konrad Adenauer, Jahrgang 1876. Wenn wir 50 Jahre hinzuzählen, dann verorten wir sein Gedächtnis irgendwo bereits im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Eine Person, die dem Rheinland entstammt und über den im Jahre 1919 gleichsam Gerüchte gestreut wurden, er würde das Rheinland vom Deutschen Reich abtrennen wollen. Eine Person in der Tat, die der preußisch-protestantischen Reichsgründung ohnehin distanziert gegenübergestanden hat. Oder der Italiener De Gasperi, Jahrgang 1881, auch aus einem randständigen Bereich stammend, aus dem Trentino, aus Tirol, eine Region, die erst im Jahre 1918 zu Italien gelangte. De Gasperi gehörte dem altösterreichischen Reichsrat in Wien an. Und die dritte Person, der Franzose Robert Schumann, der Name selbst, Schumann mit einem N geschrieben und eben nicht mit zwei N, geboren in Luxemburg und im deutschen Elsass aufgewachsen und im Ersten Weltkrieg diente er im kaiserlichen deutschen Heer. Drei Personen, bekennende Katholiken, kommunizierten untereinander in einer kosmopolitischen Sprache des 19. Jahrhunderts, nämlich auf Deutsch. Das ist der Kontext, der alteuropäische Kontext, aus dem die Architekten der europäischen Einigung hervorgegangen sind. Aber wie gesagt, es waren sicherlich auch die Ideen, aber weit mehr die Realitäten des anhebenden Kalten Krieges, das eben jene Stütze geliefert hat für das Europa, wie wir es heute kennen. Was war der Kalte Krieg? Eine Epoche, die gleichsam aus unserem Bewusstsein geschwunden ist, vergangen mit dem Jahre 1989-90, als habe sie niemals bestanden. Um welches Epochenbewusstsein geht es, das gleichsam jenes europäische Projekt grundiert hat und letztendlich verschwunden ist? Ich möchte die Beantwortung meiner Frage in zwei Schritten vollziehen. Der erste Schritt bezieht sich auf den kulturhistorischen Zusammenhang, nämlich den Versuch, die Epoche und das Epochenbewusstsein dieses Kalten Krieges zu erkennen. Zweitens, politisch, in welchem systematischen Zusammenhang ist jene Epoche zu verstehen, wie ist sie zu lesen. Zum Kulturhistorischen. Und hier bitte ich, meinen Versuch zu begleiten, weil es zum ersten Mal ist, in dem ich diese These vertrete und ich in einer gewissen Weise auch ein Risiko dabei eingehe. Die Vorstellung geht dahin, dass es sich bei der Epoche des Kalten Krieges um so etwas wie um einen Zeitkäfig gehandelt hat. Wir erkennen einen lebensweltlichen Widerspruch in jener Zeit, nämlich den Widerspruch zwischen Beschleunigung und Entschleunigung. Beschleunigung lebensweltlicher Art, alleine schon im Bereich der Technologie, auch was den Alltag angeht, Staubsauger, Frigidaire, Mixer, die Motorisierung, das Automobil als die Ikone jener Zeit, der Kult der Geschwindigkeit. Gleichzeitig eine massive Entschleunigung von Zeitvorstellung. Der Kalte Krieg, der nukleare Gegensatz, die ständige Präsenz der nuklearen Apokalypse als Bedrohung verstellte jeglichen historischen Zeithorizont von Kontinuität. Vor allem, was die Vorstellungen eben von historischer Zeit angeht. Ich versteige mich auch in aller Vorsicht zu der These, dass das globale Phänomen, das mit der Zeitikone 1968 in Verbindung steht, damit in einem direkten Zusammenhang steht. Nämlich der jugendliche Wunsch, die jugendliche Vorstellung, diesen Zeitkäfig gleichsam zu durchbrechen. Es ist auch die Zeit der Latenz der Gedächtnisse im europäischen Kontext, die mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung stehen und durch den Kalten Krieg neutralisiert worden sind. Der Kalte Krieg als der große Neutralisator jener Gedächtnisse, die mit der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges in Verbindung stehen. Welche Form nimmt diese Neutralisierung an? In Deutschland und über Deutschland hinaus? Und was hat sie mit dem europäischen Projekt gemeinsam? Ich komme damit zu meinem zweiten Punkt, nämlich die politische Bedeutung jener Neutralisierung in der Zeit des Kalten Krieges. In Deutschland war sie wohl am sichtbarsten, nämlich dass jener Gegensatz, der die Welt bestimmte, nämlich der Gegensatz der Ideologien zwischen den Vorstellungen der westlichen Freiheit und denen der östlichen Gleichheit durch Deutschland hindurchgegangen sind und zu einer territorialen Trennung geführt haben. Das ist eine scharfe Form jener Entgegensetzung. Aber diese scharfe Form jener Entgegensetzung war begleitet von Phänomenen, die unsere Lebenswelten bestimmt haben und über deren Bedeutung wir aus gebührlicher Distanz heraus uns Rechenschaft geben sollten. Nämlich, und auch hier die apodiktische These, die Bundesrepublik Deutschland war keine Nation gewesen, sondern eine reine Gesellschaft. Und das Gesellschaftliche bedeutete, in der Selbstdeutung und in der Weltdeutung die Dominanz der sozialen Semantik. In den 50er und 60er Jahren war es die Hegemonie etwa der Soziologie im Bereich der Welterklärung. Das war im Großen und Ganzen die alte Bundesrepublik gewesen, reine Gesellschaft und eben nicht Nation. Die DDR, und darüber lohnt es sich kaum noch weitere Worte zu verlieren, war gleichsam das geschichtsphilosophische Konstrukt, beruhend auf dem Begriff der Klasse, die das Gesellschaftliche gleichsam als ihre Konstitution vor sich hertrug. Und dass die DDR als das einzige Gemeinwesen in Europa gleichsam mit dem Jahre 1989-90 verschwand, hat damit etwas zu tun, dass die geschichtsphilosophischen Grundlagen dieses Gemeinwesens widerlegt worden waren. Wie gesagt, das europäische Projekt, verbunden mit dem Kalten Krieg, beruht auf dem Prinzip der Neutralisierung. Die Neutralisierung der verschiedenen nationalen Gedächtnisse auf der Grundlage eines Gegensatzes der Ideologien, nuklear bewährt. Die Neutralisierung beginnt schon mit dem ersten Schritt Europas auf sich selbst zu. Etwa die Begründung der Montanunion, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Sie war im Kern nicht mehr und nicht weniger als die Neutralisierung des deutschen Rüstungspotenzials an Rhein und Ruhr gewesen. Aber natürlich übertragen als ein gesamteuropäisches Projekt mit der Bildung einer hohen Behörde. Der nächste Schritt scheiterte, weil er gleichsam mit existenziellen Fragen eines der Partner in Verbindung stand, nämlich der Europäische Verteidigungsgemeinschaft, eine Reaktion auf den im Jahre 1950 ausgebrochenen Koreakrieg. Sie scheiterte an der französischen Nationalversammlung, weil Frankreich eine Wiederbewaffnung Deutschlands in der Form eigener bundesdeutscher Streitkräfte und nicht ihre Auflösung in einer europäischen Streitmacht nicht hinnehmen wollte. Es hat auch damit etwas zu tun, dass Frankreich in den 50er Jahren weniger europäisch war, als es die französischen Initiativen anmuten mögen. Frankreich war recht eigentlich in den 40er und den 50er Jahren in blutigen Kolonialkriegen verwickelt gewesen. Erst mit der Niederlage des Weißen Mannes in der Schlacht von Dien Bien Phu im Mai 1954 im nördlichen Indochina beginnt so etwas wie ein Umdenken. Und dennoch, mit dem Ausbruch des Algerienkrieges am 1. November 1954 wird deutlich, dass Frankreich noch nicht europafähig ist. Denn Frankreich ist ein besonderes Land, was den europäischen Zusammenhang angeht. Frankreich lässt sich nämlich, und damit auch das französische Gedächtnis, anhand zweier historischer Deutungsachsen verstehen. Frankreich als Kontinentalmacht auf der horizontalen Ost-West-Achse und damit verbunden bzw. in Gegnerschaft zu Deutschland und Russland. Das ist die Geschichte des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Aber da gibt es noch die Nord-Süd-Achse, die Vertikale, die Frankreich mit der kolonialen Welt verbindet. Und das Gedächtnis, das französische Gedächtnis und seine Konstellation ist die Verknüpfung zwischen der horizontalen und der vertikalen Achse. Für das Gedächtnis des Zweiten Weltkrieges hat dies erhebliche Folgerungen. Recht eigentlich und auch hier in der Zuspitzung, meine Damen und Herren, war Frankreich nicht am Zweiten Weltkrieg beteiligt. Es schied im Jahre 1940 aus mit jenem Étrange Défait, jenem Buchtitel von Marc Bloch, um dann erst wieder im Jahre 1944 in den Reigen des Krieges einzutreten, aber nicht des Zweiten Weltkrieges, sondern der von ihm geführten Kolonialkriege in Indochina, in Madagaskar und in Algerien. Diese Konstellation hat weitgehende und weitreichende Folgen für das französische Gedächtnis und für das französische Selbstbewusstsein. Ich werde noch im Weiteren darauf zu sprechen kommen. Dass Adenauer und de Gaulle sich am 8. Juli 1962 in der Kathedrale von Reims getroffen haben, um die deutsch-französische Aussöhnung zu besiegeln, ist ein Hinweis dafür, dass Frankreich erst mit der Beendigung des Algerienkrieges im Frühjahr 1962 sich wirklich Europa geöffnet hat. Mit Reims als dem Erinnerungsort der Krönung der heiligen französischen Könige verbindet sich freilich mehr. An Reims, meine Damen und Herren, wurde am 8. Mai 1945 die Kapitulation des Deutschen Reiches besiegelt. Die Gesamtkapitulation, wie es damals die Alliierten und an erster Stelle Eisenhower gefordert haben. Aber wir wissen, dass nach dem 8. Mai bzw. am späten Abend des 8. Mai und Moskauer Zeit war es der 9. Mai, nochmals eine Zeremonie stattgefunden hat, um die deutsche Kapitulation zu ratifizieren. Das war nicht mehr in Reims gewesen, sondern in Karlshorst in Berlin. Der 8. Mai ist ein Gedächtnisort der Befreiung. Der 9. Mai ist ein Gedächtnisort der Unterdrückung. Der 8. Mai gilt für das Gedächtnis des Westens. Der 9. Mai galt 40 Jahre lang, über 40 Jahre lang für das Gedächtnis des politischen Ostens. Für die Völker Osteuropas bedeutete der 9. Mai mit Sicherheit keine Befreiung. Und die Gedächtnisse, die sich um diesen Tag ranken, die Gedächtnisse des vormaligen Osteuropas, begreifen dies als den Beginn der kommunistischen Herrschaft beziehungsweise der Sowjetunion. An einem Land lässt sich dieses Dilemma wohl am deutlichsten zum Ausdruck bringen, nämlich anhand von Polen. Eine ganz besondere, komplexe Konstellation des Gedächtnisses. Polen, meine Damen und Herren, ist aufgrund der Beschlüsse von Jalta gleichsam nach Westen verschoben worden. Damit hat sich das Gemeinwesen grundsätzlich verändert. Die Zweite Polnische Republik, gegründet im November 1918, bestand aus etwa 35% nicht ethnischen Polen. Es waren vornehmlich Ukrainer, in zweiter Linie Juden, Deutsche, Weißrussen, Litauer. Das polnische Gemeinwesen war ein multiethnisches Gemeinwesen, das aber letztendlich danach strebte, homogen zu sein. Die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges haben dazu geführt, dass die Juden Polens von den Nazis ausgerottet wurden. Die Deutschen wurden vertrieben oder ausgesiedelt und durch die Westverschiebung war Polen homogen geworden. Gleichsam der Traum der polnischen Nationaldemokraten in der Zwischenkriegszeit. Aber nur, dass dieser Traum nicht von den polnischen Nationalisten, sondern von den Kommunisten und in erster Linie von der Sowjetunion und von Stalin betrieben worden war. Man könnte sagen, Volksdemokratie im Wortsinne. Das machte Polen zu einem Gemeinwesen, das sich von den anderen Staaten des Warschauer Paktes unterschied. Der Warschauer Pakt, im Jahre 1955 gegründet, als eine Reaktion auf die Aufstellung der Bundeswehr und den Eintritt in die NATO. Warschauer Pakt hieß dieser Pakt, nicht Moskauer Pakt. Und zwar vornehmlich daher, als seine Begründung und seine Entstehung mit dem Schutz und mit der Garantie der polnischen Westgrenze in Verbindung stand. Das war das Monopol der Vereinigten Arbeiterpartei Polens, der KP Polens, das Monopol in der nationalen Frage und in der sozialen Frage. Ein doppeltes Monopol, national und sozial. National als die Partei im Bündnis mit der Sowjetunion gleichsam die Garantie der Westgrenze symbolisierte. Es war die Ostpolitik Willy Brandts, die mit der Anerkennung der polnischen Westgrenze jene Verknüpfung zwischen dem Nationalen und dem Sozialen in Polen brach. Mit der Anerkennung verlor nämlich die herrschende polnische kommunistische Partei ihr nationales Monopol. Und mit dem Verlust dieses nationalen Monopols im Jahre 1970 mit dem Warschauer Vertrag folgte nach einer Inkubationszeit von etwa 10 Jahren, hervorgerufen von den großen Streiks in Warschau, in Schlesien und in Danzig, eben die Gründung jener unabhängigen Gewerkschaft der Solidarność. Das war, so würde man das im Nachhinein heute sehen, eine Folge der bundesdeutschen, der Brandtschen Ostpolitik gewesen. Die Garantie der polnischen Westgrenze als Voraussetzung des Sturzes des Kommunismus in Polen. Und in der Tat, mit dem ersten runden Tisch in Warschau im Februar 1989 begann jener Prozess, an dessen Ende der Fall der Mauer stand. Das Ende des Kalten Krieges bedeutete eine Freisetzung dessen, was über Jahrzehnte lang latent Bestand hatte, nämlich die Wiederkehr der Gedächtnisse, die mit dem historischen Bewusstsein und letztendlich mit dem Urereignis des 20. Jahrhunderts in Verbindung standen, mit dem Zweiten Weltkrieg. Oder, um es in eine Formel zu pressen, dass mit der Wiederkehr der historischen Räume durch das Abschmelzen des Kalten Krieges eine Wiederkehr der mit diesen historischen Räumen verbundenen Zeiten war. In unseren Breiten ist dieser Prozess relativ friedlich abgegangen. In anderen Regionen, die uns nahe sind, stellte sich dieser Prozess anders dar. Der Verfall, der Zerfall Jugoslawiens knüpfte an jene Ereignisse, die gar vor dem Ersten Weltkrieg liegen, nämlich der Balkankriege 1912-13, verbunden mit dem, was wir anhand der Ereignisse der 90er Jahre des ausgehenden 20. Jahrhunderts mit dem Begriff der ethnischen Säuberungen verbinden. Anderswo brachen Gedächtnisdiskurse auf. Man könnte gleichsam sagen, dass die Kategorie, die Erkenntniskategorie des Gedächtnisses in den 90er Jahren ihr Umfeld findet. Aber 40 Jahre Kalter Krieg hat die europäischen Gedächtnisse abgekühlt. 40 Jahre, das ist die Zeit einer biblischen Generation. Und das, was gleichsam aus jener Latenz hervorgegangen ist, waren Diskurse und keine Konflikte gewesen. Zwei Diskurskomplexe traten auf. Einmal der Diskurs um den Nationalsozialismus, der mit neuer Vehemenz und neuer Leidenschaft in den Vordergrund trat. Zum anderen jener Diskurs, der den Nationalsozialismus mit dem Kommunismus bzw. Hitler und Stalin in einen Zusammenhang setzt. Die Dramatik jenes Vergleichsdiskurses ist verbunden mit dem unterschiedlichen Charakter beider Regimeformen. Das, was die Verarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus in Deutschland so beispielhaft grundierte, war jene tragische Verknüpfung zwischen Regime und Nation. Das machte den Charakter des Nationalsozialismus aus, indem er die Nation gleichsam mit den Verbrechen des Regimes imprägnierte. Insofern war die Auseinandersetzung, die in Deutschland über Jahre, ja über Jahrzehnte betrieben worden war, eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Die Konstellation im vormaligen Sowjetbereich, vor allem in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion oder genauer in Russland, ist eine andere. Die Verbrechen des Regimes waren weniger nach außen und weniger gegen andere gerichtet, als gegen große Teile der eigenen Bevölkerung. Das macht einen Unterschied, was die Gedächtniskultur und den Gedächtnisdiskurs angeht. Wenn innerhalb einer Familie der Vater oder der Großvater an Massenverbrechen beteiligt war, etwa an Massenerschießungen im Rahmen der Einheiten des NKWD, und dann selbst, wie es im Reich Stalins üblich war, nach einigen Monaten oder ein, zwei Jahren selbst zum Opfer jenes Regimes wurde, an was soll gedacht werden im Rahmen einer postsowjetischen Familie? An den Vater oder den Großvater als Henker des Regimes oder als Opfer des Regimes? Es ist eine Konstellation im ehemaligen Russland, die an Konstellationen des Bürgerkriegs erinnern. Also eine Konstellation, die eher zum Schweigen führt als zu einer Auseinandersetzung über das Geschehen. Dies erinnert im Übrigen sehr stark an jene Gedächtniskultur, die in Spanien nach dem Tode Francos herrschte. Mit dem Tode Francos im Jahre 1975 war vom Bürgerkrieg und von den Ereignissen des Bürgerkrieges keine Rede. In der Transition, in der Übergangsphase, aber auch in der Phase der sozialdemokratischen Regierung unter González war vom Bürgerkrieg und von den dort begangenen Verbrechen nicht die Rede. Es ist die Bürgerkriegskonstellation, die den Menschen gleichsam das Schweigen auferlegt. Und die Rede in Spanien vom spanischen Bürgerkrieg ist eher eine Reaktion auf die Integration Spaniens in den europäischen Zusammenhang, in den Rahmen der Europäischen Union. Denn für sie ist die Erinnerung an die Zeit der Weltkriege, des Weltkrieges und der totalitären Herrschaft in der Tat so etwas wie eine Grundlage eines vereinheitlichenden Gedächtnisses. Die Konstellation zwischen Ost und West, die Konstellation zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus, zwischen Deutschland und Russland, das ist die polnische Konstellation, von der bereits in einem anderen Zusammenhang die Rede war. Die polnische Deutung ist immer eine Deutung Deutschland und dem Nationalsozialismus und Russland und dem Kommunismus gleichermaßen gegenüber. Polen ist recht eigentlich eine antitotalitäre Nation, weil sie von beiden Nachbarn in totalitärer Gestalt kojoniert worden ist. Und es ist das polnische Gedächtnis, das beide totalitäre Regime gleichermaßen im Gedächtnis bewahrt. Die Frage, die sich dabei stellt, wie kommt es, dass diese Einkerbungen so tief sind und das Gedächtnis der Polen unter Umständen den Opfern der stalinistischen Herrschaft gegenüber stärker ausgeprägt sind als etwa der Herrschaft des Nationalsozialismus bzw. der deutschen Besatzung. Im Zentrum des polnischen Gedächtnisses ist die Ikone Katyn. In Katyn, nicht weit von Smolensk, wurden etwa 15.000, wie es heißt, polnische Offiziere im Frühjahr, im März 1940 vom sowjetischen NKWD, und das war die Sprache, liquidiert. Historiker des Gedächtnisses und des Gedächtnisvergleiches haben sich ständig und immer wieder die Frage gestellt, warum im polnischen Gedächtnis die Ikone Katyn ein derartiges Gewicht angenommen hat. Im Unterschied vielleicht auch zu anderen Orten und zu anderen Begebenheiten in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, die mit Verbrechen Nazi-Deutschlands in Verbindung stehen. Um die tiefen Dimensionen jener Erinnerungskultur zu eruieren, wurden Zusammenhänge hergestellt, die mit dem zutiefst katholischen Selbstverständnis der polnischen Nation in Verbindung steht. Die polnische Nation, die aufgrund der polnischen Teilungen 1772, 1793 und 1795 bis zum Jahre 1918 nicht auf eine eigene Staatlichkeit hat verweisen können, war im besten Sinne eine katholische Kulturnation. Das, was die polnische Staatlichkeit ausmachte oder sie zumindest ausdrückte, war der polnische Adel, genauer der polnische Kleinadel, die Schlachter gewesen. Die polnischen Offiziere, die in Katyn hingemordet wurden, standen in der Tradition des polnischen Kleinadels. Und im Selbstverständnis Polens war Polen Christus unter den Völkern. Was in Katyn geschah, war eine Kreuzigung der polnischen Nation. Und insofern war dieses Ereignis in eine derartige Tiefe des historischen Gedächtnisses eingedrungen. Heute erfolgt so etwas im europäischen Kontext wie ein Aushandeln der verschiedenen europäischen Gedächtnisse. Sie sind so komplex wie die europäischen Kulturen vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges. Ich hatte bereits metaphorisch auf jeden Gegensatz verwiesen zwischen dem 8. Mai in Reims und zwischen dem 8. bzw. 9. Mai in Karlshorst. Damit könnten wir uns zufrieden geben und feststellen, dass mit dem Angleichen, mit dem Aushandeln der unterschiedlichen Gedächtnisse in Ost und West langsam sich so etwas wie ein gemeinsames europäisches Gedächtnis ausbildet. Zumindest eine Vorstellung, ein Erwartungshorizont eines derartigen Gedächtnisses projiziert werden kann. Aber dieses Ausgleichen wird gestört. Dieses Ausgleichen wird gestört durch einen weiteren 8. Mai. Einen dritten 8. Mai, der neben Reims und Karlshorst einen anderen Gedächtnisort, einen dritten Gedächtnisort bereithält. Es ist der Ort Sétif im vormaligen französischen Département Constantin im nördlichen Algerien. An jenem 8. Mai 1945, als in Europa, oder um genauer zu sein, in Westeuropa, die Glocken läuteten, um das Ende des Krieges anzukündigen, geschah in Sétif und Umgebung ein entsetzliches Massaker. Am 8. Mai zogen etwa 10.000 Muslime mit den Fahnen der Alliierten in einem Aufmarsch, um das Ende des Krieges zu begehen. Sie führten die französische Trikolore, den Sternbanner, den Union Jack, die rote Fahne der Sowjetunion mit sich und führten eine weitere Fahne, nämlich die grün-weiße Fahne der algerischen Unabhängigkeit. Die französischen Gendarmen forderten sie auf, diese Fahne einzurollen. Sie weigerten sich. Was von dieser Weigerung und von den weiteren Auseinandersetzungen ausging, war eben jenes Massaker von Sétif, das nach algerischen Angaben jedenfalls ungefähr 45.000 Tote kostete. Grausame Hinrichtungen, Demütigungen, die völlige Zerstörung ganzer Dörfer. Das ist das Gedächtnis in Algerien betreffend den 8. Mai 1945. Und es ist nicht nur das Gedächtnis der Algerier, sondern es handelt sich hierbei um eine Ereignisikone, die im Kontext der Globalisierung von Völkern sich zu eigen gemacht wird, die bis zum Jahre 1945 und darüber hinaus kolonisiert waren von den europäischen Mächten. Das heißt, dass der Kontext der europäischen Einigung auf der Grundlage des europäischen Gedächtnisses vor dem Hintergrund der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges im Kontext der Globalisierung sich einmal etabliert, aber gleichzeitig auch wieder auflöst. Das macht eben jenes Datum des 8. Mai 1945 als Ikone aus. Das heißt, wir sind in einem Prozess, in dem sich Europa bildet, ausbildet, sich ein europäisches Gedächtnis etabliert, aber gleichzeitig im Prozess der Globalisierung in Frage gestellt wird. Das ist die große Herausforderung an das europäische Gedächtnis. Vielen Dank.